Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung und zu einem besonderen Gespräch zu später Stunde. In dem Fall mit nur einem einzigen Gast, und zwar mit einem, der sich rar gemacht hat in der Öffentlichkeit, der aber immer noch und vielleicht mehr denn je viel zu sagen hat und der jetzt offenbar den richtigen Zeitpunkt für gekommen hält. Denn er sagt, ich zitiere, ich halte mich mittlerweile für resozialisiert und kann inzwischen ohne aktive Teilnahme an der Politik einigermaßen leben. Das klingt nach kaltem Entzug. Und das war es wahrscheinlich auch bei einem, der so lange Finanzminister war wie kein anderer davor und auch kein anderer danach.
Das ist noch nicht sicher. Aber zu meinen Lebzeiten wird es keiner mehr.
Und Lindner wird es eher nicht.
Ganz sicher nicht. Genau. Jedenfalls nicht zu meinen Lebzeiten.
Also, was denkt er über den Zustand des Landes, über den er sagt, so viel, ich zitiere, Dilettantismus wie im Moment hatten wir selten in der deutschen Wirtschaftspolitik. Was denkt er über den Umgang mit Russland? Ich meine, da sitzt jemand, der mit Helmut Kohl und Boris Jelzin nackt in der Sauna gesessen hat. Und was über die Zumutungen, die keiner auszusprechen wagt? Und warum sagt er trotz allem, ich bin trotz meines Alters ein unverbesserlicher Optimist? Herzlich willkommen, Theo Weigel. Freue mich sehr. Schön, Hallo. Dass das geklappt hat, Herr Weigel. Im April haben Sie Ihren, darf ich sagen, 85. gefeiert.
Ja.
Hätten Sie damals gedacht, dass in diesem Jahr diese Ampel kaputt geht?
Ich habe das schon für möglich gehalten. Aber wann es stattfindet, das wusste man nicht. Aber die FDP kam in immer größere Schwierigkeiten. Mhm. Das Dilemma wurde immer größer. Und die Frage war nur, wann findet er den Ausstieg? Mhm. Denn kurz vor den nächsten Wahlen das zu erklären, wäre auch nicht einfach gewesen. Aber dann kam es dann doch einigermaßen überraschend. Aber es war fällig. Und ein früherer Termin wäre für die FDP noch besser gewesen.
Und auch für das Land besser gewesen?
Ja, auch für das Land. Denn das ist das Problem in einer so schwierigen Situation, wo die Welt im Umbruch ist, dass da Deutschland als Führungsmacht in Europa ausfällt. Mhm. Ich habe mir das vor ein paar Tagen gedacht, als Notre Dame wieder eingeweiht wurde.
Was für eine Symbolik.
So, und dann holt sich Macron, was schon ein genialer Schachzug war, Trump dazu. Da hätte natürlich der deutsche Bundeskanzler nebenhin gehört, nicht wahr?
Denn es fehlt ja auch die deutsche EU-Kommissionspräsidentin, ne?
Ja, auch, aber immerhin, die gibt's im Moment in Frankreich. Mhm. Keine Regierung ohne Mehrheit. In Deutschland eine Regierung ohne Mehrheit. Mhm. Das heißt, die zwei wichtigsten Länder in Europa fallen aus. Mhm. Da bin ich heilfroh, dass wenigstens die Kommission sich etabliert hat und die Europäische Kommission als handlungsfähig im Moment dasteht und ein Mercosur-Abkommen schließt, das ganz wichtig wäre für die deutsche und für die europäische Wirtschaft.
Mercosur, ne, das Abkommen Brasilien, Argentinien,
mit Südamerika,
Paraguay, Uruguay.
Ganz wichtig, wird seit über 10 Jahren verhandelt.
Ich glaube, seit 25 Jahren.
Oder noch mehr. Ja, und stehen jetzt vor dem Abschluss. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob so wichtige Länder wie Frankreich und Italien dem zustimmen.
Weil die sich Sorgen um ihre Bauern machen.
Ne? Ja gut, aber da müsste doch ein Ausgleich gefunden werden. Das gilt auch für die deutschen Bauern, aber mehr natürlich für die französischen. Mhm. Aber insgesamt wäre der Schaden riesig, wenn dieses Abkommen, das über so lange Zeit verhandelt wurde, jetzt nicht zum Tragen käme.
Herr Weigel, wenn Sie die drei gerade im Hintergrund sehen, das ist sozusagen die Regierung, die da gerade die geplatzte hinter Ihnen Platz genommen hat, machen Sie den dreien das zum Vorwurf, dass Sie so lange gewartet haben?
Also wenn ich Herrn Habeck anschaue, dann erinnere ich mich, an der Stelle saß ich auch mal. Und dann hat sein Parteikollege Joschka Fischer gesprochen und sagte zu uns, Avanti Dilettanti. Dann habe ich mir gedacht, das ist ganz schön unverschämt. Aber jetzt, nicht wahr? Die sehen so aus, als ob ihnen wieder jemand sagt, Avanti Dilettanti.
Würden Sie das machen?
Damals war es ungerecht. Nein, das würde ich nicht machen, weil es unfein ist. Aber man erinnert sich an solche Dinge. Und dilettantisch war schon sehr viel, was in den letzten Jahren passiert ist.
Es ist interessant, dass Sie darauf abheben. Ich habe in der Vorbereitung genau den Spiegelartikel über diese Zeit, diese Situation gelesen. Juni 97. Und wissen Sie, was da steht? Da steht, die Koalition im Juni 97 verschuldet, verkracht, ratlos. Mit den üblichen Notoperationen kommt Theo Weigel, der dienstälteste Kassenwart der Republik, an der Stelle nicht mehr weiter.
Das war nicht einfach damals, denn neben den Kosten für die Wiedervereinigung, und das waren jedes Jahr 4-5% des Bruttoinlandsprodukts, mussten wir noch die Kriterien von Maastricht erreichen. Und das hat dazu geführt, dass wir 97 und 98 einen Haushalt hatten, der niedriger war als der Haushalt zuvor, als 95, 96. Und das zu machen, das war schon nicht einfach und hat natürlich nicht nur Freude ausgelöst, aber wir haben es geschafft. Wir haben die Kriterien erreicht.
Sie haben viel Geld gespart?
Wir haben 100 Milliarden so. D-Mark damals eingespart. Und das kritisiere ich im Moment am meisten. Über vieles kann man reden. Aber dass über Einsparung und Umschichtung überhaupt niemand redet. So. Und das war damals notwendig. Das heißt, wir bräuchten eine symmetrische Finanzpolitik, die auf der einen Seite konsolidiert und auf der anderen Seite Investitionen freisetzt.
Genau. Aber dann sind wir doch jetzt schon wieder im Hier und Jetzt.
Ja, sicher.
Das ist doch genau das Thema. Ich meine, diese Ampel, Sie reden von Einsparungen über 100 Milliarden.
D-Mark damals.
Ja, gut.
D-Mark, ja. Aber immerhin.
Viel Geld. Heute im Grunde fast das Gleiche, wenn man so will.
Viel Geld, ja.
Die sind gestolpert über 15 Milliarden am Ende.
Ja, gut, weil Sie natürlich schon am Anfang den Riesenfehler gemacht haben, und für den ist Scholz verantwortlich, dass man zig Milliarden glaubte, aus einer Ermächtigung für andere Zwecke einfach rüberschaufeln zu können. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das entspricht nicht Wahrheit und Klarheit, was eigentlich im Bundeshaushalt stattfinden sollte. Mhm. Und damit ist die Koalition und damit auch Lindner, der leider den Trick von Scholz nicht durchschaut hat, damit ist Lindner natürlich in echte Kalamität gekommen.
Den Trick, sagen Sie? Das heißt, Sie sagen, Scholz hat Lindner ausgetrickst, das war Vorsatz?
Ja, Lindner gibt ja selber zu, nicht wahr, dass er sich auf den Rat verlassen hat. Und das führte natürlich zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und das hat natürlich die Haushaltsberatungen ganz extrem schwierig gemacht.
Mhm. Wenn Sie diesen Kanzler sehen, wir reden ja so viel über Führung, die Frage, wer Verantwortung übernimmt, die Frage, wer jemandem etwas erklärt, eine Zumutung möglicherweise auch näher bringt. Das ist ja ein ganzes Land, hat man das Gefühl, dass erfasst ist von einer Mentalität, in der man sich gegenseitig unbequeme Dinge nicht mehr so gerne sagt. Ist das ein Problem und ist das anders als zu Ihrer Zeit?
Ich habe neulich mal gelesen, dass das, wie er Politik macht, ein dialektischer Prozess sei. Mhm. Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das. Aber immer gleichzeitig. Und das geht nicht. Die Politik erfordert manchmal Prioritäten. Und einer seiner Landsleute, Helmut Schmidt, der hat Ende der 70er Jahre die Priorität erkannt und hat gesagt, wichtiger als vieles andere ist die Sicherheit Deutschlands und dass die Sowjets damals ein Raketenarsenal auch in Ostdeutschland aufstellen, das auf uns gerichtet ist, das können wir nicht akzeptieren. Und so kam es zum NATO-Doppelbeschluss, sehr umstritten in der SPD, an dem letztlich wahrscheinlich Helmut Schmidt gescheitert ist.
Aber der Kanzler, den Sie hinter sich sehen, der ist damals im Hofgarten mitmarschiert, mitorganisiert, die Proteste dagegen.
Also er war überall dabei, dialektisch, heute Zeitenwende, damals gegen die Mittelstreckenraketen, politische Führung angemahnt, politische Führung völlig vernachlässigt.
Ist das der Grund, warum Sie sagen, die FDP hätte viel mehr die mangelnde Führung durch den Bundeskanzler attackieren müssen und daraus dann auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen müssen?
Jetzt tut sie es. Es war natürlich ein Fehler, überhaupt in diese Koalition einzutreten. Damals war es sehr schwierig, weil die CDU-CSU so geschwächt war nach der letzten Bundestagswahl. Aber 2017 zu sagen, es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren, und dann in eine Koalition zu gehen, wo zwei Partner gegen einen stehen, in einer Koalition FDP mit CDU, CSU, da hätten sie einen Partner gehabt, der mit Stabilität gestanden wäre. So standen sie zwei Partnern gegenüber, die ökonomisch und finanzpolitisch völlig anders denken. Und damit konnte Lindner nicht realisieren.
Wie finden Sie oder wie beschreiben Sie das Bild, das die FDP in den letzten Wochen und Monaten abgegeben hat? Das ist Stichwort D-Day, dieses Papier, die Strategie, wie man das gemacht hat. Ich habe mich immer gefragt, warum stellt man sich nicht gerade hin und sagt, wir gehen da jetzt raus?
Also das Ganze, um es vornehm auszudrücken, war nur suboptimal. Man könnte es aber viel drastischer aussprechen. Sie haben genau recht. Wenn man sieht, so geht's nicht weiter, dann muss man sich hinstellen und sagen, aus dem und jenem Grund können wir so nicht weitermachen. Das haben Genscher und Lambsdorff damals 1982 getan. Und haben sich nicht rausschmeißen lassen, sondern sind gegangen. Mit erhobenem Haupt. Und auch das hätte Lindner mit seinen Mannen tun müssen. Zu sagen, mit euch geht es so nicht mehr weiter. Wir müssen einen Trennstrich vollziehen. Mhm. Dann geht man selber. Man lässt sich nicht rausschmeißen. So, und dann beleidigt zu reagieren.
Wie fanden Sie diese Art und Weise des Rauswurfs? Auch wie persönlich das plötzlich wurde? Die Rede auch des Kanzlers. Sie haben das mit Sicherheit.
Nein, ich finde das unmöglich. Man kann sich auch in Anstand voneinander trennen. Etwa. Und das wäre ein Beispiel auch für Kultur, für politische Kultur gewesen. Und genau das war es nicht. Ich habe mich gewundert, wie ich das sah, denke mir, der Scholz spricht plötzlich frei. Ja. Erst danach erfuhr ich, dass er das vom Teleprompter abgelesen hat. Nicht? Ich kann mich an meine frühesten Zeiten erinnern, da hatten wir das noch nicht. Und amerikanische Finanzminister und Präsidenten haben das abgelesen. Und wir waren baff erstaunt, wie frei die stundenlang reden können. So, also so macht man es nicht. Mhm. Und wenn man kurz zuvor noch vertrauenswürdig zusammenarbeitet, dann zu sagen, er hat mein Vertrauen x-mal oder viel zu oft missbraucht. Das ist ein Schlag unter die Gürtellinie. So etwas macht man nicht.
Das heißt, das werfen Sie ihm vor?
Dass ja, das ist der mangelnde Stil. So geht man miteinander nicht um. Mhm. Man kann sich auch anständig voneinander trennen und sagen, wir liegen jetzt zu weit auseinander. Aber dann hätte man auch, wie es der eine oder andere, ich glaube sogar Lauterbach, gesagt hat, wir haben immerhin 3 Jahre ordentlich zusammengearbeitet und jetzt trennen sich unsere Wege.
Aber wie erklären Sie sich das?
Ja, das hängt schon ein bisschen mit der Mentalität von Scholz zusammen. Heißt? Also er ist da ein völlig anderer Typ. Wenn ich verloren hätte als Parteivorsitzender, dann wäre ich nicht anschließend Vizekanzler geblieben und Finanzminister geblieben, sondern hätte ich meine Konsequenzen gezogen.
Sie ja, wären gar nicht erst angetreten?
Nein, dann hätte ich
auch
gesagt...
Auch nicht als Kanzlerkandidat?
Nein, dann hätte ich gesagt, wenn ich das Vertrauen meiner Partei nicht habe. Aber das ist das Erstaunliche an Scholz. Er demonstriert im Hofgarten gegen die Aufstellung der Pershing 2, wobei es viel besser gewesen wäre, er hätte damals protestiert gegen die SS-20 und SS-23, die auf uns gerichtet wurden. Und dann wird er nicht gewählt, am nächsten Tag sagt er, okay, nehme ich zur Kenntnis, dann wird er Kanzlerkandidat, dann kommt eine Situation, wo ein anderer in seiner Partei weit populärer wäre als er, aber er sagt, Leute, ich gehe nicht, ihr müsst an mir festhalten. Das ist ein dialektischer Prozess bei ihm, der sehr sonderbar ist. Wer von mir politische Führung verlangt, der bekommt sie. Dann so wenig politische Führung war noch nie in der Bundesrepublik Deutschland.
Finden Sie das so? Ja?
Das empfinde ich so. Ich habe wirklich alle Kanzler erlebt, nicht im Bundestag, aber von Adenauer bis heute alle schon mit wachem Blick. Und wenn ich an die Kanzler der SPD denke, an Willy Brandt mit seinen Schwächen, aber auch mit seinen großen Stärken oder Helmut Schmidt, der wirklich politische Führung unter Beweis gestellt hat in schwieriger Zeit. Und wenn ich die Agenda 2010 betrachte, das war eine große Leistung, auch von Schröder, gar keine Frage. Das war politische Führung und die hat die letzten 3 Jahre nicht stattgefunden.
Ist ja interessant, wenn Sie sagen Hofgarten, weil das jetzt schon mehrfach Thema war. Es geht ja sogar noch weiter. Ich meine, er hat damals dort die Protestbewegung mit angeführt. Das darf man, ist alles in Ordnung.
Ja.
Aber derselbe Mann stimmt später, Jahrzehnte später, als Kanzler der Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen jetzt wieder in Deutschland zu.
Ja.
Und das macht er einfach so.
Ja.
Ohne eine öffentliche Debatte, ohne Deutschland einmal anzuhören, ohne einmal zu fragen, Wie findet ihr das eigentlich?
Ja, das ist diese komische Dialektik, gleichzeitig für und gleichzeitig gegen etwas zu sein. Und das ist ein Punkt, den ich sehr entschieden kritisiere. Mhm. Jeder darf einen Irrtum machen. Jeder darf einem Irrtum verfallen. Mhm. Aber da muss man bereit sein, auch zu sagen, ich habe mich geirrt. Das können die meisten Politiker nicht. Das gebe ich gerne zu. Schön ist es nicht. Also habe ich auch ein paar Mal in meinem Leben, nicht so elementar, aber auch geirrt. Und
die Einschränkung muss
und
sein.
Und eigentlich bin ich dann erst wieder frei geworden, wenn ich gesagt habe, das war falsch. Und jetzt entscheiden wir uns neu.
Müsste dann auch Christian Lindner Konsequenzen ziehen aus dem Debakel?
Ja, ich glaube, er muss dann schon sagen, was ist die letzten drei Jahre gelaufen? Warum bin ich da reingegangen? Warum bin ich nicht früher rausgegangen? Ich glaube, vor dem Dilemma steht er. Und das sieht man ihm auch an, wie schwer ihm das fällt, das zu begründen.
Robert Habeck?
Robert Habeck, das ist wieder ein ganz anderer Typ.
Ich fange jetzt wirklich mal Person ab, weil es natürlich geht ja um diese drei also
der
Menschen.
Der versteht es, sich zu erklären. Man stellt ja plötzlich fest, dass in der Küche mehr Politik gemacht wird als vielleicht im Dienstzimmer. Aber das steht auf einem anderen
Wir
Blatt.
Wir spielen auf die Küchengespräche
Nur,
an.
Ja. Er hat natürlich als Wirtschaftsminister versagt.
An welcher Stelle genau?
Nicht nur das Heizungsgesetz, dass wir im Moment an letzter Stelle stehen aller Industrieländer, dass Deutschland den Durchschnitt der EU-Länder nach unten zieht, das hat es wirklich noch nie gegeben. Und dafür muss ein Wirtschaftsminister natürlich auch gerade stehen. Und eines, ja. Auch wenn man als Wirtschaftsminister nicht alles kann, aber seine Umgebung, die ganzen führenden Leute im Wirtschaftsministerium, die hat er sich aus seinen grünen Kadern geholt. Das sind alles Ideologen gewesen. Wenn ich mir mal vorstelle, auch als Finanzminister, ich hatte es mit den damaligen Wirtschaftsministern der FDP auch nicht immer leicht. Aber da waren Leute, da war ein Mann wie Schlecht, da war früher ein Mann wie Tittmeier, Horst Köhler, die waren alle im Bundeswirtschaftsministerium. So. Und das fehlt, diese Sachkenntnis, diese Souveränität, die natürlich ein Ludwig Erhard hatte und dem Haus gegeben hat, die ein Karl Schiller fortgeschrieben hat, die auch ein Otto Graf Lambsdorff in beachtlicher Weise beherzigt hat. Genau das fehlt, das ordnungspolitische Gewissen, das aus dem Wirtschaftsministerium kommen soll.
Was hätte er anders machen sollen, ganz konkret, Herr Weigel? Wie hätten Sie es gemacht? Weil die, also alle drei, über die wir jetzt reden, ne? Ja. Wir reden hier über Dinge und das ist uns beiden ja auch vollkommen klar. Es ist sehr leicht, sozusagen aus dem warmen Fernsehsessel heraus zu kritisieren. Es ist aber der Job natürlich auch, Dinge zu beschreiben und im Zweifel auch zu kritisieren. Aber in der Rolle dieser drei Leute will man nicht sein. Unter diesen Bedingungen, auch geostrategisch, sag mal, die Krisen, mit denen die zu tun hatten, plötzlich fällt dir einfach mal 50% deiner Gaslieferungen weg. Das ist nicht so ganz einfach für ein Industrieland wie Deutschland, zumal das auch so viel energieintensive Industrie hat. Und dann haben die das doch im ersten Moment wirklich alle drei zusammen gut gemacht. Haben diese Gaslieferungen ersetzt, sind über ideologische Brücken gegangen, von denen man vorher nicht dachte, dass das so möglich ist. Und dann ging es plötzlich Schritt für Schritt immer weiter nach unten. Was hätte Habeck anders machen sollen?
Man hätte natürlich den Menschen sagen müssen, das, was jetzt passiert, Corona-Krise auf der einen Seite und dann vor allen Dingen der Ukraine-Krieg, kann nicht ohne Opfer abgehen. Man hätte den Menschen sagen müssen, so, wir können nicht alles kompensieren. Wir können nicht alles ersetzen, was dadurch verloren gegangen ist. Und man hätte den Menschen stärker sagen müssen, das Wichtigste ist, dass wir Arbeitsplätze erhalten, was zum Teil auch gelungen ist, und dass wir schauen, dass Deutschland wettbewerbsfähig bleibt. Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig geblieben. Andere Länder, die auch die Energieprobleme hatten,
die auch Corona hatten,
die sind gewachsen, haben das besser gelöst. Oder wenn ich denke, die fünf Länder, die bei der Schuldenkrise in größte Probleme gekommen sind, Griechenland, Spanien, Portugal, Irland, die haben aus der Krise gelernt, haben harte Anpassungsmaßnahmen durchgeführt und stehen heute, was die zukünftige Verschuldung anbelangt, besser da als wir. Wir hätten von den Ländern, denen wir damals Empfehlungen gegeben haben, denen wir damals Belehrungen zugemutet haben, von denen lernen müssen, dass man auch mal das eine oder andere natürlich Unangenehme sagen muss. Und dass die deutsche Wirtschaft natürlich die höchste Steuerlast hat von allen Ländern. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Mhm. Und wenn man ein Wachstum von null hat oder sogar etwas weniger, dann können nicht gleichzeitig Zuwächse im Lohn oder sonstigen Bereich von 5 oder 6% stattfinden.
Rente zum Beispiel.
Das alles sind unangenehme Wahrheiten, die man natürlich den Menschen sagen muss. Und das hat nicht stattgefunden.
Es ist interessant, einer Ihrer Amtsnachfolger, Peer Steinbrück, war kürzlich hier. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben.
Leider, meine Frau hat mir es erzählt, wobei ich sagen muss, mit Peer Steinbrück könnte ich sofort eine große Koalition schließen und wir würden zu 90% übereinstimmen. Ich mag ihn und schätze ihn.
Ja, glaube ich. Ich habe ihn auch irgendwann an seine Mitgliedschaft in der SPD erinnert und er sagte, das hat mir noch nie einer vorgeworfen, dass ich in der SPD bin oder zu SPD nah bin, weil er ähnlich argumentiert wie Sie. Und das war interessant, er sagte das auch. Er sagte, wir haben ein Problem in der Beschreibung von Tatsachen. Tun wir uns unglaublich schwer damit. Und er hat es noch mal ein bisschen ausgeführt und sagte, in dem Moment, als dieser 24. Februar kam, der Überfall auf die Ukraine, Zeitenwende, diese Rede, da hätte man klar auch ausbuchstabieren müssen, was das wirklich heißt. Er sagte, man hätte sich hinstellen müssen, sagen müssen, meine Damen und Herren, es wird Folgendes auf Sie zukommen. Das wird unangenehm, aber wir müssen das jetzt machen. Ja. Das hat natürlich im Zweifel einen hohen politischen Preis.
Das kann sein.
Weil die Erwartungshaltung von Bürgern, auch dem Staat gegenüber, heute eine andere ist. Und deswegen verstehe ich die Zwickmühle, in der die dann stecken, die verstehe ich schon. Die Erwartungshaltung ist eine andere. Wir haben den Leuten über viele, viele, auch eine Kanzlerin Merkel, über viele Jahre nichts Unangenehmes mehr zugemutet. Wir haben sie mit Politik eigentlich gar nicht mehr belästigt.
Man hätte den Menschen sagen müssen, auch auf die Gefahr hin, dass sie uns das nächste Mal abwählt. Muss das oder jenes passieren? Das wäre notwendig gewesen. Aber dann gleichzeitig, wie es vor allen Dingen auch der Arbeitsminister macht, zu sagen, wir dürfen Militär nicht gegen Soziales ausspielen.
Hubertus Heil, da sind Sie.
Hubertus Heil.
Ja, das Gespräch hatten wir gerade.
Entschuldigung, das geht doch nicht. In einer solchen Situation, wo die Sicherheit Europas auf dem Spiel steht, wo Russland ein anderes freies Land überfällt, da kann ich doch nicht sagen, also die Panzer, die wir jetzt dorthin liefern, die dürfen nicht ausgespielt werden gegen die eine oder andere soziale Tat Gabe, die notwendig ist. Sondern da muss ich Prioritäten setzen. Dann muss ich den Menschen mal sagen, jetzt ist dies elementar notwendig.
Aber buchstabieren Sie es doch mal aus, Herr Weigel. Dann würden Sie Leuten sagen, so, wir kürzen jetzt im Zweifel eure Renten, weil wir brauchen das Geld für Verteidigung?
Ich glaube, man müsste nicht sagen kürzen. Man müsste nicht sagen kürzen. Aber man könnte vielleicht sagen, die nächste Erhöhung findet später statt. Ich will Ihnen ein Beispiel aus dem Jahr 1982. Da waren die Zeiten nicht so ernst wie heute. Mhm. Aber mein Vorgänger Stoltenberg stand vor der Frage, wie stabilisiere ich und wie konsolidiere ich den Haushalt? Und damals haben wir ein halbes Jahr vor einer Bundestagswahl die nächste Rentenerhöhung verschoben und haben damit, ich glaube, 4 oder 5 Milliarden D-Mark damals eingespart, was wichtig war für die Konsolidierung des Haushalts.
Ein halbes Jahr vor der Wahl?
Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr vor der Wahl.
Muss man sich trauen.
Das muss man sich vorstellen. Mhm. Und wir haben die Wahl nicht verloren. Wir haben die Wahl trotzdem gewonnen. Weil man den Menschen sagt, wir tun das nicht, um euch zu ärgern. Wir tun das nicht aus Jux und Tollerei, sondern wir machen das, damit das Gemeinwohl gesichert ist. Mhm. Wir machen das, damit wir Arbeitsplätze erhalten und damit die Wirtschaft wieder nach oben geht. Und ein solches Gesamtpaket bräuchten wir wieder, wo auf der einen Seite gesagt wird, so, was müssen wir jetzt tun für die Konjunktur, für die Unternehmen? Was muss in der Steuerpolitik passieren? Was muss im Abschreibungsbereich passieren, damit wieder investiert wird? Dann müssen die öffentlichen Investitionen natürlich gestärkt werden. Und da würde ich dann, das ist sehr unpopulär, sage ich ohne jede Abstimmung mit meinen Parteivorderen, dann würde ich die die Maut, die damals unter suboptimalen Verhältnissen eingeführt wurde.
Von der CSU.
Die würde ich, ja, von allen. Die würde ich als Infrastrukturabgabe einführen und sagen, im privaten Bereich, dass das privat organisiert wird, dann könnte diese Institution sich auch refinanzieren über die Einnahmen einer solchen Infrastrukturabgabe und könnte Milliarden mobilisieren, mit denen Bahn und anderes mehr wieder auf Vordermann gebracht wird. Also so etwas, glaube ich.
Bezahlen dann aber alle.
Das müssen alle bezahlen, selbstverständlich. Dann nur zu sagen, das machen wir nur für die Holländer, ist natürlich Unfug. Aber wenn ich den Menschen sage, also die Benutzung der Autobahn kostet künftig etwas, aber damit finanzieren wir die Brücken, all die Geschichten, die sonst vielleicht gesperrt werden müssen. Damit finanzieren wir den Umweltschutz und vielleicht auch die notwendigen Investitionen der Bahn. Mhm. Ich glaube, dass die Menschen bereit wären, das Opfer auf sich zu nehmen.
Sie glauben, dass die Politik den Leuten zu wenig zutraut, zu wenig zumutet?
Ja, in der Tat. Und da glaube ich in der Tat, ich will jetzt nicht in der Vergangenheit rumwühlen, da glaube ich in der Tat, dass man in den 50er, 60er und auch später mehr Mut hatte. Den Lastenausgleich am Anfang, dann später also den Aufbau der Bundeswehr, die Wiedervereinigung. Man muss sich mal vorstellen, das hat die letzten 30, 35 Jahre 2,5 Billionen Genau. Billionen Euro gekostet. 5.000 Milliarden D-Mark. So. Mhm. Das haben die Menschen mitgemacht. Nicht immer lächelnd, natürlich auch manchmal kritisch. Und ich habe da viel an Kritik abbekommen. Aber trotzdem, es ist miteinander gemacht worden. Und bei den großen Dingen, würde ich mal sagen, bestand sogar ein großes Einvernehmen, auch so. Mit der Opposition. Ich hätte ohne die Opposition die Währungsunion in Deutschland nicht durchführen können, auch den Maastricht-Vertrag nicht umsetzen können. Für diese großen Dinge gab es dann auch eine Übereinstimmung.
Aber überlegen Sie mal, heute kriegen wir nicht mal mehr hin, die kalte Progression mal ein bisschen abzuflachen. Nicht mal mehr das.
Ja.
Sagt interessanterweise die FDP und auch die Union, sagen beide, nein, machen wir nicht. Weil es ein Projekt der falschen Leute sozusagen.
Ja, nein, weil es Stückwerk ist. Das wird nicht in der Sache. Aber was wir bräuchten, wäre natürlich eine größere Steuerreform. Was wir bräuchten, wäre gleichzeitig die Reduzierung der Steuern für die Unternehmen und einiges andere mehr. Im Abschreibungsbereich. Jetzt nur etwas rauszuziehen vor Wahlen, um damit vielleicht Popularität zu erlangen, das reicht nicht aus. Sondern was notwendig ist, ist ein Gesamtkonzept, wo auf der einen Seite gesagt wird, was können wir einsparen, was können wir umschichten. Und dann kann man auch an andere Dinge herangehen. Wenn das passiert, dann ließe sich auch über eine Reform der Schuldenbremse diskutieren.
Da würden Sie sagen, da müsste man dann auch ehrlich sein, es müsste möglicherweise auch kommen. Wenn ich Sie richtig verstehe, ich meine, ich erlebe das ja hier, dass das Rumgeeier auch von Seiten der Union beispielsweise.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich auch nicht, aber gelegentlich passiert es dann irgendwie doch. Wenn ich dann nachfrage und sage, auf Steuererhöhungen, Herr Lindemann, schließen Sie die wirklich aus? Herr Lanz, das müssen Sie, also das kann man so nicht, man müsste doch und überhaupt. Und dann geht man noch mal hinterher. Und jeder spürt, der das gerade erlebt und der vorm Fernseher sitzt, natürlich wird da was kommen. Gehen Sie davon aus, dass Steuererhöhungen kommen?
Also das war das Schlimmste in der Zeit der Wiedervereinigung. Jeder Journalist hat mich am Anfang gefragt, schließen Sie Steuererhöhungen aus? Und ich habe das nie ausgeschlossen. Ich kann das nachweisen. Das hat mir Ärger eingebracht. Dann habe ich mit etwas geantwortet, das ich von Franz Josef Strauß gelernt habe. Der wurde auch mal gefragt, schließen Sie aus. Dann hat er gesagt, darf ich eine Gegenfrage an Sie stellen? Schlagen Sie Ihre Frau immer noch? Wenn Sie jetzt Ja sagen, sind Sie erledigt. Wenn Sie sagen Nein, dann sage ich, Sie haben es also früher gemacht. Also mit dieser halb originellen Dinge, Version.
Wir gehen davon aus, dass das natürlich nicht so gemeint ist.
Man darf grundsätzlich nicht etwas
ausschließen. Aber Sie gehen davon aus, dass da was kommt?
Ich würde nicht sagen Steuererhöhung, aber zum Beispiel Subventionsabbau. kann natürlich auch
Beispiel,
etwas.
Beispiel?
Ja, gut. Es gibt also, ich glaube, 20 oder 30 Milliarden sind Subventionen, die stattfinden. Und da müsste man über alle mal drüber gehen. Nicht? Und ich will jetzt gar nicht etwas Einzelnes rausgreifen, aber da ist vielleicht das Rasenmäherprinzip mal notwendig, das wir in der Vergangenheit auch manchmal eingeführt haben, jedem Minister zu sagen, du sparst jetzt von deinen Geschichten 3-5% ein. Da käme eine beachtliche Summe heraus, ja, die man dann für notwendige Investitionen und für stärkeres Wirtschaftswachstum benutzen könnte.
Aber weil jetzt nochmal die Frage sozusagen auch nach der politischen Kultur und die Frage, ob dann doch die, wie soll man sagen, nicht nur die Mentalität, sondern auch die politische Kultur sich doch dramatisch verändert hat. Wenn wir da hinten gerade das Bild sehen, Stahl, Hochofen, ThyssenKrupp. Sie sagten gerade vorhin, Habeck macht schlechte Wirtschaftspolitik. Sollten wir den Leuten dann, da geht es insgesamt um 11.000 Jobs in Duisburg, sollten wir denen sagen, pass auf, deutscher Stahl ist auf absehbare Zeit nicht mehr konkurrenzfähig? Oder sollten wir versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, das irgendwie zu halten? Die könnten 11 Millionen Tonnen pro Jahr produzieren, es gibt aber nur einen Markt für ungefähr 9 Millionen. Das heißt, die verlieren jedes Jahr sehr, sehr viel Geld. Wenn man das umstellt auf grünen Wasserstoff, wird es noch teurer. Das heißt, es ist absehbar, der wird nicht konkurrenzfähig sein. Demgegenüber stehen 11.000 Jobs.
Ja. Und ich kann auf die Dauer gegen den Markt nicht produzieren. Also ich kann mich erinnern, damals 1989, 90 waren in Ostdeutschland, ich weiß nicht mehr, 20.000 Menschen bei Werften beschäftigt. Und die haben riesige Schiffe hergestellt, genau, für die Sowjetunion, etwa, die dann also die Weltmeere leer fischten. Und plötzlich hat die Sowjetunion die nicht mehr gebraucht. Ja, ich kann doch nicht zu den Menschen sagen, wir produzieren diese Schiffe, die niemand braucht in der Welt weiter. Dann musste ich den 19.000 Menschen sagen, der Arbeitsplatz kann nicht gehalten werden. Wir können vielleicht nur noch 2.000 Arbeitsplätze halten.
VW Glauch, genauso? Ja. VW auch so.
Und da muss ich sagen, die Menschen damals im Osten haben das begriffen. Oder ich konnte doch die Autos, die in der DDR hergestellt wurden, die hat niemand mehr gekauft. Ich kann die doch nicht weiter produzieren auf Halde oder mit Löhnen, die damals nur noch ein Drittel von dem bedeutet hätten. Also diesen Wandel,
Würden Sie sagen, den Leuten bei VW und ThyssenKrupp, würden Sie das jetzt so sagen?
Ich glaube, da führt kein anderer Weg hin. Es gibt natürlich, das muss man sozial abfedern, dass daraus keine sozialen Härten entstehen. Aber dann muss ich schauen, so, wo können neue Produktionsfelder entstehen, die dann das ausgleichen? Wir haben doch einen Strukturwandel all die Jahrzehnte gehabt. Etwa denken Sie an den Kohlebergbau. Und trotzdem ist es doch gelungen.
Naja, Herr Weigel, Sie haben gerade vorhin die Einheit angesprochen. Sie haben beschrieben, wie unglaublich viel Geld das war, wie viel Geld da investiert worden ist. Und trotzdem heute eine unglaubliche Unzufriedenheit. Die Leute sind durch. Die nennen es dann die etablierte Politik. Das ist das Gefühl, wir da unten gegen die da oben. Eine unglaubliche Frustration mit Berlin, mit dem Westen, mit dem System. Man lehnt das sozusagen, nicht alle um Gottes Willen,
nein,
aber doch so viele kollektiv ab, ja, dass man sagen muss, da ist eine wirtschaftliche, eine politische Realität entstanden, mit der müssen wir jetzt umgehen. Und schauen Sie mal auf Thüringen, schauen Sie auf Brandenburg. Woidke, der jetzt plötzlich möglicherweise heute, ist noch nicht ganz klar, aber unter Umständen mit Stimmen der AfD ins Amt gewählt worden ist. Mario Vogt wird möglicherweise morgen Ministerpräsident von Thüringen. Ganz schwierige Konstellation. Also wir sind ja kurz davor, dass das System dysfunktional wird.
Ja, wir stehen in einer Krise. Es ist nicht nur eine ökonomische, es ist auch eine demokratische Krise, in der wir stehen, ja, und die wir bewältigen müssen. Wir haben vielleicht einen Fehler gemacht damals. Wir haben den Menschen zu wenig erklärt, wie es um die Wirtschaft der DDR wirklich stand. Wir wollten die Menschen schonen und ihnen nicht sagen, ihr seid schuld. Aber wenn ich nur 28% Produktivität in Ostdeutschland dessen habe, was im Westen da ist, dann muss ich natürlich den Menschen sagen, wenn ihr die Arbeitsplätze erhalten wollt, dann müsst ihr für ein Drittel des Gehalts oder des Lohns arbeiten, der im Westen bezahlt wird. Wäre völlig unmöglich gewesen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, was vielleicht im Osten fehlt, man muss sich mal überlegen, von 1949 bis 1989 sind über drei Millionen Menschen von Ost nach West gegangen.
Genau.
89, 90 nochmals 1 bis 2 Millionen. Einen solchen Aderlass, den kann kein Land und keine Bevölkerung wettmachen. Und
insbesondere Thüringen. Ne?
Und die Leute fehlen uns heute,
genau.
Auch als Demokraten, als Leistungsträger. Insofern stehen wir vor großen Problemen, aber wir müssen uns hinstellen. Wir müssen den Leuten im Osten auch sagen, was passiert ist. Mhm. Und wenn ich durch Ostdeutschland fahre, ich sehe blühende Landschaften. Ich sehe natürlich auch die Probleme. Aber möchte einer noch mit der Situation tauschen, wie sie 1989 war? Und eigentlich könnten die Ostdeutschen stolz sein. Sie haben in den 90er Jahren einen Aufschwung selber gestaltet, so wie im Westen das Wirtschaftswunder in den 50er Jahren. Mhm. Und sie stehen besser da als alle anderen Länder des Ostblocks von früher. Das heißt, die Menschen könnten eigentlich stolz drauf sein. Und ich glaube, diesen Stolz zu vermitteln, das wäre wichtig.
Vermitteln, weil Sie das gerade sagen. Haben Sie die Biografie von Angela Merkel gelesen?
Ja, Entschuldigung, man schaut immer zuerst am Schluss natürlich, wie oft steht man drin.
Echt? Also wie oft sind Sie oft genug
dreimal,
drin?
Dreimal und sehr ordentlich. Also ja. ich kann mich nicht beschweren. Aber
Sie haben schönen Humor, aber was ich meinte ist, da ist im Grunde nicht viel Erklärung. Das ist auch ein enttäuschender Teil, finde ich, dieses Buches. Enttäuschend, sozusagen, wie Sie Ostdeutschland erklären.
Ja.
Man hat fast das Gefühl, Sie will eigentlich, wahrscheinlich in dem Bewusstsein, ich habe mich immer als gesamtdeutsche Kanzlerin verstanden und deswegen will ich nicht sagen, ich bin da auch Ostdeutsch. Mein Gefühl, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte das deutlicher ins Zentrum gestellt. Weil das hat auch was mit all das, worüber wir hier reden, Herr Weigel, hat nicht nur mit Wirtschaft und mit Politik zu tun. Es hat auch ganz viel mit Identität zu tun. Es hat mit der Frage zu tun, wer bist du, woher kommst du, was ist Heimat, wo bist du zu Hause?
Absolut.
All diese Dinge.
Ja, absolut. Also, ich hätte mich auch gefreut, wenn Sie als Ostdeutsche zur ostdeutschen Mentalität und dem, was dort stattfindet, was zu kritisieren ist und wie man es bewältigen könnte. Da hätte ich mir das eine oder andere gewünscht. Das ist bei Gauck und seinem letzten Buch stärker zum Ausdruck gekommen, der auch den Mut hat zu widersprechen und zu sagen, Leute, hört mal auf. Schaut mal auf das Positive und jammert nicht nur. Und daraus entstehen ja neue Bücher, die dann geradezu Konjunktur haben. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass da nach 16 Jahren, wo eine ostdeutsche, gesamtdeutsche Politik macht und im Westen noch stärker gewählt wird als im Osten, wenn da auch ein Appell an die Ostdeutschen sichtbar geworden wäre, Leute, jetzt überlegt mal, was wir miteinander erreicht haben und wo wir heute stehen. Und dann auch, wie gehen wir damit um? Weil vielleicht wir in Westdeutschland nicht immer über das psychologische Geschick verfügen, um den Menschen zu erklären und weil wir vielleicht auch abgelehnt werden als Besserwessis. Und da hätte ich mir gewünscht, dass daraus ein intensiverer politischer Dialog entstanden wäre, den habe ich etwas vermisst in den Memoiren.
Es gibt heute so eine Art, wie soll man sagen, das gab es schon mal in der ganz dunklen Zeit, so eine Art richtiges Freund-Feind-Schema in der Politik. Das habe ich in Amerika zuerst so wahrgenommen, das nehme ich zunehmend auch hier wahr. Das ist anders als zu Ihrer Zeit, wo man es sich richtig gegeben hat, verbal. Denken Sie an Strauß und andere. Aber am Ende hat man dann doch zusammen ein Bier getrunken. Und es war in Ordnung.
Ja.
Das ist heute anders.
Ja, ich denke darüber auch immer wieder nach und stoße auf eine politische Philosophie, die in den 20er und 30er Jahren entstanden ist, wo ein so unseliger Rechtsphilosoph wie Carl Schmitt Politik als Freund-Feind-Verhältnis
genau.
empfunden hat. Und damit hat er ja auch ein Stück den Nazis den Weg geebnet, bei denen er allerdings dann später in Ungnade gefallen ist. Und ich habe mich gewundert, dass nach 1945 so viele in Westdeutschland ihn angehimmelt haben und ihn für einen großen Denker gehalten haben. Ich finde das katastrophal. Politik darf in harter Auseinandersetzung bestehen, aber Freund-Feind-Verhältnis darf es nicht sein.
Exakt.
Und nochmals, ich habe ja schon vor meiner Zeit da Strauß und Wehner, mit denen ich allen noch persönlich begegnet bin, erlebt. Ja, das war Polemik, das war auch manchmal unter der Gürtellinie, aber es war Polemik mit Tiefgang. Mit Tiefgang. Und bei ganz großen Dingen gab es auch eine Übereinstimmung. Die Ostverträge, die waren wirklich nicht im Sinne der CDU-CSU. Und das hat sie leidenschaftlich bekämpft. Aber am Schluss haben Strauß und die CDU-CSU die Verträge passieren lassen. Mhm. Weil der Schaden, wenn sie gescheitert wären, wäre für Deutschland sehr, sehr groß gewesen. Oder bei der Bekämpfung der RAF hat Helmut Schmidt natürlich im großen Krisenstab auch Helmut Kohl und Franz Josef Strauß neben sich gehabt. Oder während der Wiedervereinigung. Ohne Hans-Jochen Vogel hätte ich damals den deutschen Währungsunionsvertrag und dann auch später mit der SPD Maastricht nicht durchsetzen können. Das heißt also, in den großen Fragen gab es dann doch eine große gemeinsame Verantwortung. Mhm. Und das geht mir im Moment ab. Und vor allen Dingen dieses Freund-Feind-Verhältnis von der äußersten Rechten und von der äußersten Linken gepflegt. Das, was die AfD macht, ist nichts anderes, als was in den 20er und 30er Jahren die Feinde der Demokratie damals gemacht haben. Man kritisiert alles hemmungslos.
Aus Prinzip. Weil dagegen sein das Programm ist.
Verachtet den anderen. Mhm. Erhöht das Nationale. Und das ist etwas Katastrophales für die Entwicklung eines Landes. Hat uns damals ins größte Elend geführt. Und die Wut überkommt mich heute, wenn ich das sehe, was da abläuft im Bereich der AfD.
Ohne das jetzt vergleichen zu wollen und zum Schluss noch mal gefragt, Herr Weigel, wie finden Sie es in dem Zusammenhang? Ich habe die Situation ganz häufig hier in der Sendung. Da sitzt jemand von den Grünen und die sagt, könnten Sie sich vorstellen, mit Friedrich Merz zu koalieren? Und dann kommt immer als standardmäßige Antwort, und das ist auch überzeugend, grundsätzlich sollten wir mit keiner demokratischen Partei und so auch nicht mit der CDU so etwas ausschließen. Friedrich Merz sagt es ähnlich, laviert ein bisschen da und dort. Nicht ganz einfach, gibt dann richtig Ärger in der eigenen Partei. Nur einer schert erkennbar, Sie wissen, wen ich meine, maximal aus.
Ich will Ihnen zwei Beispiele erzählen. 1961 hat die FDP einen erfolgreichen Wahlkampf gemacht. Wir wollen mit der CDU-CSU koalieren, aber ohne Adenauer. Und kamen damit auf über 10%. Anschließend hat die CDU-CSU gesagt, wir lassen uns doch von euch nicht vorschreiben, wer der Kanzler sein soll. Wir sind viermal so stark wie ihr. Was glaubt ihr eigentlich? Mhm. Und dann blieb dem Mende nichts anderes übrig, als dann ihn zu akzeptieren. Und dann blieb der FDP das Trauma des Umfallens. So, 1965 gab es einen heftigen Wahlkampf, den Ludwig Erhard gewonnen hat. Und natürlich war die SPD, waren also die Hauptfeinde, nicht wahr? Die gegen die Marktwirtschaft und Sozialisten und was auch immer. Ein Jahr später scheiterte die Regierung Erhard an der FDP, weil 2 Milliarden im Haushalt fehlten. Und darüber,
Sie merken, es ist immer wieder die gleiche Geschichte.
Und darüber gab es keine Einigung. Und ein Jahr später sitzen in einer großen Koalition Franz Josef Strauß neben Herbert Wehner,
66, etwa, ne?
Heinemann neben Gerhard Schröder, dem damaligen Gerhard Schröder der CDU, und Brandt neben Kiesinger. Also insofern, ausschließen darf man nie etwas, nur im Wahlkampf darf man pointiert für die eigene Position kämpfen.
Aber Aber das ist ja mehr als pointiert.
Ja, aber
wie erklärt man, also wenn man so weit oben auf dem Baum ist, ja, um dieses Bild zu benutzen, wie Söder gerade sitzt, also ganz oben, ja. Ist schon ein Affenbrotbaum, sehr hoch. Da kommt er nie wieder runter.
Der entscheidende Punkt ist doch, es gibt nicht allzu viel Koalitionsmöglichkeiten. Auch das nächste Mal. Und insofern muss ich dann danach schauen, mit wem habe ich die größten Schnittmengen. Und wenn mir das jemand anbietet und dann auch die Gewähr dafür bietet, dass er das 4 Jahre durchzieht, dann kann und muss ich mit ihm die Koalition schließen.
Gut, das heißt, der Söder meint das nicht so. Er will nur spielen.
Nein, er will nicht spielen. Wir machen ja keinen Koalitionswahlkampf. Das wäre ja auch völlig falsch, wenn wir im Moment nur einen Koalitionswahlkampf machen würden, nach dem Motto, ich kann mit dir und ich kann mit dir.
Nee, schon klar. Aber dann, er macht ja das andere.
Dann kann ich die AfD nicht klein halten. Jetzt geht es darum, AfD auf der einen Seite und Bündnis Wagenknecht auf der anderen Seite möglichst klein zu halten, damit die demokratischen Parteien der Mitte einigermaßen stabil oder stark aus der Wahl rauskommen.
Aber er schließt sie ja aus.
Er sagt im Wahlkampf konsequent, nicht wahr, nicht mit Habeck, nicht wahr, und angesichts dessen, was Habeck angerichtet hat, kann ich das verstehen.
Nee, nee.
Aber völlig ausschließen kann niemand etwas.
Die Grünen, sagt er. Die Grünen. Kann sie da nicht rauslassen?
Die Grünen, so wie sie jetzt sind.
Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Diese Grünen. Aber andere Grüne gehen.
Die können sich auch ändern.
Natürlich.
So ist es. Also, und dann entsteht eine neue Situation.
Und auch Söder kann sich dann ändern. Das ist eine neue Lage.
Er braucht sich dann nicht zu ändern, wenn sich die anderen entsprechend geändert haben.
Wunderbar. Herr Weigel, das hat Spaß gemacht. Sie haben beim letzten Mal gesagt, das war das letzte Mal. Sie sind Gott sei Dank wortbrüchig geworden, sitzen heute wieder hier. Sie haben heute im Vorfeld gesagt, das ist jetzt das letzte Mal. Und wir sehen uns dann in Kürze wieder. Ich freue mich sehr.
Also, ich erinnere mich an ein Wort von Golo Mann, ja, den ich sehr geschätzt habe. Und dem habe ich zum 75. geschrieben, er soll sich doch noch manchmal äußern. Dann schrieb er mir zurück, das werde er wohl nicht mehr tun. Es gelte in seinem Alter, die Seele zu reinigen. Und das versuche ich jetzt seit 10 Jahren mit gemischtem Erfolg.
Sie kommen einfach zur Katharsis zu uns. Ja? Wir helfen, wo wir können. Und im Zweifel auch bei der Bewältigung alter Traumata.
Es ist ein Beitrag zur Resozialisierung, die eigentlich schon ordentlich abgeschlossen
ist. Finde
ich
auch. Wir sehen uns in ein paar Monaten wieder. Herr Weigel, ich danke Ihnen sehr. Das hat Spaß gemacht. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.